Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Debbie Dobratz und ich darf auch heute euer Host sein. Mein heutiger Gast ist jemand, der in der Region Stuttgart ganz schön viel bewegt, vor allem neben dem Spielfeld. Er ist seit Jahren die Stimme in der MHP-Arena bei den MHP-Riesen Ludwigsburg, feuert dort Basketballfans mit seiner Energie an. Mittlerweile sorgt er auch als Stadionsprecher der Stuttgart Search dafür, dass die Football-Atmosphäre in der Stadt kocht und das mit einer Leidenschaft, die ansteckend ist. Nebenbei hostet er noch den Stuttgart Search Podcast, in dem er uns spannende Einblicke hinter die Kulissen der ELF und der Franchises gibt. Und das alles, während er mit einer Diagnose lebt, die für viele erstmal ein Stoppschild bedeutet hätte. Multiple Sklerose. Für Sebastian aber eher ein jetzt erst recht. Kurz gesagt, er ist ein Stimmungsmacher, Motivator und Kämpfer on und off the field. Herzlich willkommen, Sebastian Menzel.
Ja, Debbie, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass wir es geschafft haben. Wir hatten ein bisschen einen holprigen Start.
So ist es ja. Bombenfund ja hier in Cannstatt beziehungsweise in Untertürkheim. Ja, saßen wir erstmal eine Weile im Treppenhaus.
Ja, aber da war es schön kühl.
Das ist richtig.
Jetzt lass uns mal noch einfach mal ganz von vorne anfangen. Bevor wir jetzt hier über Touchdowns und Team Spirits und dein Leben zwischen Mikros und Menschen sprechen, will ich dich fragen, wo deine Reise eigentlich überhaupt angefangen hat. Weißt du noch, wann du das allererste Mal gedacht hast, boah, ich will da vorne stehen und die Leute anheizen?
Naja, also ich glaube, das war ein tatsächlich sehr langer oder weiter Weg. Bei uns zu Hause gab es immer Sport, ja, vor allem Sport im Fernsehen auch, egal ob Sommer wie Winter. Mein Vater vor allem war sehr sportbegeistert und ich habe mir als Kind schon immer gewünscht, ich möchte mal diese weltberühmten Worte von Antonio Samaranch damals sagen, dem IOC-Präsidenten, I declare the Olympic Games for open, ja, und deswegen war ich aber auch schon immer Feuer und Flamme für Sport, ja, und dann gibt es ja, egal ob Sommer oder Winter oder gerade während Olympischen Spielen, ja auch immer sehr ikonische Moderationen auch in den Übertragungen. Und da habe ich irgendwie schon immer gedacht, so naja, also reden kann ich. Das war jetzt aber nie so vorgezeichnet, ja, dass ich wirklich da irgendwann mal landen würde oder habe da jetzt auch nie aktiv drauf hingearbeitet. Mhm. Dass es am Ende jetzt aber trotzdem so kam, ja, ist natürlich mega und freut mich auch heute noch manchmal. Und ja, das sind dann oft so Zufälle, die dann so eins ins andere münden lassen und man am Ende dann plötzlich ja in so einer Arena mit 4.500 Menschen steht, ja, und irgendwie schon im Mittelpunkt ist. Aber so diese Motivation zu sagen, ich will da jetzt jemanden anschreien, ich glaube, die gab es jetzt so nie, ja, sondern das war einfach, dass ich irgendwann gemerkt habe, oh krass, ich kann das, ja, mhm. oder ich kann da was bewegen und habe da vielleicht auch ein gewisses Talent dafür und aber auch diese Fügungen, dass ich diese Chance überhaupt bekommen habe, ja, weil ich habe mich da ja nie wirklich aktiv drum bemüht sozusagen.
So, wie war denn das? Du hast, glaube ich, angefangen bei den Ludwigsburg Bulldogs, auch genau. Ein Football-Team, genau. American Football. Jawohl.
Genau, also so war das. Ich habe zu der Zeit in Ludwigsburg in der WG gewohnt und der Chris, mein Mitbewohner, ja, Shoutout an dich, lieber Chris, der hat zu der Zeit dort im Team trainiert, ja, und kam dann irgendwann mal aus dem Training nach Hause und hat so gesagt, hey Seb, also der wusste, dass ich einfach Football begeistert war, weil ich war mal kurze Zeit an der Highschool in Detroit, ja, und da gab es einen Lehrer, der war im Staff von den Detroit Lions, ja, und der hat uns Austauschschüler damals da mal mitgenommen zu so einem Spiel, ja, und mich hat diese ganze Atmosphäre sofort gecatcht. Ich war zwar vorher schon in München damals noch im Olympiastadion und so, aber auf einmal Sport in so einer ganz anderen Dimension zu erleben, also auch wenn ich jetzt drüber rede, da kriege ich direkt Gänsehaut, das war super spannend und damit blieb ich irgendwie so beim Football und man konnte das damals hier ja vor allem dann so ab der Playoffs dann auch hier immer schon gucken, ja, im deutschen Fernsehen und teilweise auch im österreichischen Fernsehen und so war ich einfach so begeistert von diesem Footballsport. Ja, selber gespielt habe ich das nie, aber war immer in den Übertragungen mit dabei und dann kam der Chris eben und sagte, Seb, du kennst dich mit Football aus, ja, ich weiß, du kannst reden, uns ist der Stadionsprecher ausgefallen, der kommt jetzt erstmal vorläufig nimmer aus gesundheitlichen Gründen und wir brauchen für Sonntag jemanden fürs Heimspiel. Magst du das nicht machen, ja? Und ich meine, so klar, dann hat man erstmal irgendwie so Zweifel, aber ich habe dann natürlich gesagt, so na ja klar, warum denn nicht? Und nachdem der dann noch bis zum Saisonende nicht mehr kam, blieb ich dann einfach dabei und dann haben die so gesagt, hö, das war eigentlich ganz cool, wie du das gemacht hast, magst du das nicht vielleicht nächste Saison wieder machen? Mhm. Und so verselbstständigte sich das Ganze dann, ja, und plötzlich war ich halt Stadionsprecher und bin's bis heute, ja, der Ludwigsburg Bulldogs.
Ah, du bist es noch bis heute, ja?
Ja, genau. Also
lässt dir das nicht nehmen.
Die Bulldogs mache ich noch. Ich habe jetzt tatsächlich diese Saison mal gesagt, so in 2 Jahren mache ich das dann 20 Jahre, ja, und dann wäre so, wow, die Überlegung auch mal so, mhm, zu sagen, ob nach 20 Jahren, nicht, weil ich es dann nicht mehr machen möchte, also ich glaube, ich werde das schon weiterverfolgen, nur vielleicht für das Team ja auch mal ganz spannend ist, dann ja auch zu sagen, nach 20 Jahren einfach auch mal jemand anderem die Chance zu geben, ja, und da auch das Mikro dann mal so zu übergeben, ja, aber mal gucken, was bis dahin dann ist, ja, also 2 Seasons wären es noch, bis die 20 voll sind.
Ja, aber es ist ja für das Team auch schön, weil du kennst es ja eigentlich durch und durch, auch viele Spieler durch und durch.
Wobei man da tatsächlich sagen muss, also ich bin eigentlich so eine der längsten Konstanten fast,
ja,
im Team,
sicherlich,
ja, weil da natürlich auch viel Fluktuation ist, sowohl in dem ganzen, sage ich mal, Vereinsmanagement-Umfeld, aber auch bei den Spielern. Ja, also es gibt noch den Walle, unsere Nummer 99, der ist, glaube ich, so lange dabei oder vielleicht sogar noch 1 oder 2 Jahre länger als ich, aber das ist so der einzige fast, der mit dem,
durchweg,
genau,
ja,
der durchweg, mhm, da eben so mit dabei gewesen ist, ja, während halt alle anderen dann irgendwie natürlich dann mal als Spieler aussteigen, dann teilweise auch ganz so aus dieser Football-Bubble in Ludwigsburg, mhm, dann eben raus sind. Manche kommen dann auch als Trainer wieder oder, ja, aber habe da schon noch viel erlebt, vor allem auch, wie die Jugendarbeit da sich immer mehr aufgebaut hat und so, ja, also die haben schon einen sehr guten Standort da einfach auch und das so mit zu begleiten ist schon schön und spannend und seit ein paar Jahren darf ich jetzt auch immer die Weihnachtsfeier moderieren, was auch sehr schön ist, mhm, ja, weil man da auch so die Spieler ja auch alle dann geehrt werden und so, ja, ja, was für die auch eine Ehre ist, aber dann auch einfach so schön zu sehen, wie dann auch so die Jungstars sozusagen, ja, immer so eine Generation wieder weiterrücken und dann ins nächsthöhere Team kommen und so, also ja, das ist schon schön, da einfach mit dabei zu sein in der Familie.
Ja. Jetzt sind wir aber schon wieder im Jahr 2025, das, ja, ist mir,
genau,
viel zu weit, wir müssen wieder zurück.
Wir müssen wieder zurück,
so,
genau.
Jetzt hast du da bis zum Ende der Saison bei den Bulldogs, mhm, warst du da auf einmal Stadionsprecher, mhm, und dann bist du zu den MHP-Riesen gedackelt und hast du angeklopft und hast gesagt, hallo, ich bin der Sepp, ich,
ja,
bin The Voice,
so ungefähr,
und ich probiere das jetzt mal bei euch.
Ja, nee, auch das war natürlich ganz anders. Es gab tatsächlich einen Spieler zu der Zeit auch bei den Bulldogs, der auch die Nähe zum Basketball hatte, also zu den Riesen, ja, mhm, und auch der damalige Pressesprecher der Riesen, der Björn Lars Blank, ja, der hat auch eine Zeit lang mal Football gespielt, ich glaube 1 oder 2 Seasons, ja, und hat mich da eben erlebt gehabt. Mhm. Und dann war das tatsächlich so, dass die irgendwann mal gesagt haben, du Sepp, wir könnten da ein Backup brauchen, ja, und magst du nicht unter der Woche auch ab und zu mal die Champions League Spiele kommentieren? Und plötzlich war ich halt beim Basketball und hatte bis dahin aber, also außer dass ich es geguckt habe ab und an, ja, überhaupt keine Berührungspunkte und auch gar nicht so mit diesem ganzen Ablauf und was da, mhm, läuft. Und dann hast du aber irgendwie, ich glaube, das war gleich mein erstes oder zweites Spiel bei den Riesen, war dann gleich irgendwie ein griechisches Team halt irgendwie am Start, ja, und das war dann Hochsicherheitsspiel und auf einmal ist da überall Polizei und so und ich kam ja aus dem beschaulichen Football in Ludwigsburg,
ja,
wo
also
du halt 200-300 Leute halt irgendwie,
ja,
da sind und wo du dir halt über Hochsicherheit und Polizei, mhm, in der Regel keine Sorgen machen musst, war ich halt auf einmal da in der MHP-Arena, ja, und die Fans von denen sind abgegangen, mhm, ohne Ende, ja, und du hattest auf einmal dieses Mikro in der Hand und ich dachte so, oh Mist, also hier geht's richtig um, mhm, was, so, und das war schon spannend, muss allerdings auch sagen, dass ich sehr froh war, weil über diese Champions League Spiele, die leider häufig nicht ganz so, durch das, dass die unter der Woche sind, ja, dann eben einfach auch so diesen Zuschauerzuspruch haben, war das eigentlich ganz schön, da so langsam herangeführt zu werden, ja, und hat dann aber trotzdem Spaß gemacht, muss tatsächlich auch sagen, zu der Zeit war ich aber auch noch gar nicht wirklich sichtbar so für die Fans. Also zum einen, weil das ja nur ein Vertretungsjob eigentlich war, und zum anderen, vielleicht auch ein Stück weit, um mich zu schützen, saß ich da immer auf der Pressetribüne und hatte da so das Mikro, ja, und war noch gar nicht so in dieser Öffentlichkeit. Mhm. Aber so kam ich dann zu den MHP-Riesen, und wie es auch da der Zufall so will, hat der Stadionsprecher dann, glaube ich, sogar nach der Saison oder vielleicht auch eine später eben auch aufgehört, ja, und dann lag das halt nahe, jemanden zu nehmen, den man schon so in dem Backup-Team hatte, ja, und dann kam auf einmal so die Anfrage: Sepp, magst du das vielleicht auch so quasi voll und ganz oder als unser Hauptsprecher machen, ja, und dann habe ich halt gesagt, ja, warum nicht, und genau, so kam dann auch da wieder eins zum anderen, ja, ohne dass ich da jetzt irgendwie aktiv angeklopft hätte und gesagt hätte, hey, wollt ihr das nicht mal mit mir versuchen oder so.
Ja, wie du sagst, so ein paar glückliche Zufälle.
Ja, eigentlich immer. Und dann war es ja schon noch so, dass dann auch, das ist ja so das Lustige hier auch bei, oder das Spannende bei uns in der Region eigentlich auch, ja, so dass ja irgendwie immer wieder irgendjemand aus irgendeinem anderen Team dann auch mal da ist und mal kommt, ja, sich das anguckt und plötzlich bist du beim Eishockey bei den Steelers irgendwie im Livestream mit drin, ja, ja, oder dann jetzt auch Volleyball in Ludwigsburg, Wasserball in Ludwigsburg, mhm, habe ich eine Zeit lang gemacht und bin dann hier immer in das schöne neue Sportbad auch gefahren, ja, in deren letzten Saison, bevor sie sich dann ja erstmal aus dem Wettbewerb zurückgezogen haben, ja, aber so kommt dann eben eins zum anderen und ja, zeigt aber wohl auch, dass die Menschen wohl zufrieden sind mit dem, was ich da tue, ja, weil ich glaube, sonst ja, würde sich das, glaube ich, nicht so, ja, fortpflanzen dann irgendwie oder so verselbstständigen, so ein Stück weit auch, ja.
Das klingt tatsächlich so demütig, aber du musst doch schon irgendwie merken, echt, hören die schon an. Also die Crowd.
Ja, wobei ich glaube, Demut gehört da schon so ein Stück weit irgendwie mit dazu. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, mhm, irgendwie, ja. So, weil ich glaube, auf der einen Seite, wenn du keine Rampensau bist, wie ich dann doch auch irgendwie immer, ja, sage, ja, dann machst du das irgendwie schon mal nicht, ja. Und es gibt ja trotzdem auch so Tage, wo ich dann mit mir selber aber auch gar nicht so zufrieden bin, ja, wo ich halt einfach so merke, okay, heute war das einfach schwierig, die Leute mitzunehmen, ja. Das liegt dann manchmal am Spiel, das liegt vielleicht aber manchmal auch an einem selber. Aber ich glaube, so diese Demut gehört schon so ein Stück weit auch dazu, um auch so diese Bodenhaftung in Richtung deines Publikums vielleicht auch nicht so zu verlieren, ja. Also weil man braucht schon, glaube ich, so ein feines Gespür auch zu gucken, so naja, was braucht es jetzt irgendwie, ja. So, was braucht der Spielverlauf, was braucht aber vielleicht auch das Publikum. Es gibt aber auch tatsächlich so Tage, da kannst du machen, was du willst, und es fluppt halt einfach nicht. Ja, also da hast du einfach ein Publikum, die machen jetzt, sag dann jetzt mal Sonntagnachmittag-Ausflug, ja, und wollen einfach ein bisschen Entertainment. Die wollen aber nicht selber Energie da reinstecken, ja. Und dann, ja, fühlst du dich manchmal mehr wie so ein Alleinunterhalter, ja, und weniger wie der, so du kannst die Halle jetzt abreißen, ja. Aber manchmal fluppt auch das irgendwie so, ja. Und dann ist das Spiel irgendwie cool. Es gibt ein paar richtig coole Aktionen und du kannst diese Energie dann aufnehmen und kannst das so transportieren. Und auf einmal besiegst du die Bayern in Ludwigsburg dann halt im Basketball, ja, die ja immer klarer Favorit sind, aber die sich tatsächlich auch ganz häufig bei uns schwer tun. Aber warum? Weil das halt einfach eine ganz andere Stimmung dann plötzlich ist, ja, und man eben auch so diesen stark defensiven Basketball in Ludwigsburg spielt, mit dem sich die Bayern dann oft schwer tun, und schwupp, hast du wieder einen Sieg eingefahren. Und dann fährst du natürlich auch mit einem breiten Grinsen nach Hause, weil ich dann schon manchmal so denke, naja gut, also ich stand jetzt nicht mit denen auf dem Feld, aber so einen gewissen Anteil hatte ich dann vielleicht doch so an, mhm, dem Sieg, ja, so das fühlt sich dann schon immer gut an.
Du hast schon echt viele Sportarten auch so ein bisschen betreut als Sprecher, egal jetzt in der Halle oder im Stadion. Magst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen, wie viele verschiedene und was es für sich so auch Schönes hat, jede einzelne Sportart, von dem wir, mhm, auch hier in der Region, mhm, viel Auswahl haben, ja, eigentlich, gell?
Ja, absolut. Also ich meine, wir haben jetzt ja schon über Football gesprochen, mhm, wo das Ganze angefangen hat. Und da muss man auch sagen, die Football-Bubble in der Region Stuttgart einfach, die ist, ja, einfach mega, ja. Also, ja, weil wir haben ja wirklich so, so viele Teams und es kommt auch immer mal welche dazu. Ja, dann schläft's mal wieder irgendwo ein. Aber ich denke so allein auch so durch diese Historie, dass wir halt auch Amerikaner ja früher viel hier hatten, solange die Army, oder ich meine, die ist ja immer noch
die
da,
sind
ja,
immer noch
aber
da, ja,
genau. Und Also das ist so was, was super spannend ist und natürlich auch bis heute so eine Randsportart. Also und ich meine, das ist ja auch so, du hast ja vorhin die ELF angesprochen, die ja versuchen so ein bisschen diesen NFL-Hype auch so nach Europa zu transportieren, was ihnen mehr oder weniger gut gelingt.
Ja, es ist schon legitim. Ich glaube schon, dass Europa oder Deutschland ein sehr, sehr großer Markt für American Football ist. Also man sieht, wenn man jetzt so die Kurve anguckt, wie viele Leute mittlerweile den Super Bowl oder auch die Playoffs gucken, dann ist es, hat sich das schon deutlich gesteigert.
Absolut, genau. Und eben aber das so auch dann umzumünzen, da merken wir halt schon ja, dass das halt super schwierig ist. Also nur weil der Fan jetzt den Super Bowl guckt, das halt einfach so das Weltgroßsportereignis ist, das jedes Jahr irgendwie stattfindet, kommen deswegen jetzt nicht 200 Leute mehr auf einmal halt nach Ludwigsburg oder auch nach egal wohin hier in der Region. Diese Transferleistung, die funktioniert tatsächlich eher schwer. Aber macht einfach Spaß, weil ich glaube, wenn man es verstanden hat einfach, ist es eine super spannende Sportart.
Ja, finde ich auch, Aber so, du musst es verstehen. Genau. Und um es zu verstehen, musst du mal ein oder zwei Spiele komplett angucken.
Richtig. Und vor allem auch, sage ich immer, auf einem hohen Niveau angucken. Mhm. Also wirklich NFL-Niveau oder ELF-Niveau oder was auch immer, weil man dadurch einfach nur bestimmte Dinge erkennt, Und ich will jetzt keinem Team hier auch zu nahe treten, auch aus den unteren Ligen, weil die natürlich auch alle super Sport machen. Nur für den neuen Zuschauer ist das ganz oft schwierig, weil das halt einfach oft nicht so klar ist, wie dann das Spiel tatsächlich auch verläuft, Aber das ist so das, warum Football einfach Spaß macht, Und weil man auch sagen muss, die Fangemeinde rund um den Football und gerade das merken wir ja auch im Gazi-Stadion immer, und auch völlig egal, ob dann Paris kommt, ob dann München kommt, auch wenn die Gästefans da sind, das ist halt wirklich auch so diese Familie. Also es gibt wenig so diese Rivalität, wie man das aus anderen Sportarten kennt, also natürlich ist man in der Sache dann irgendwie schon gegeneinander, aber man sagt nicht umsonst, Football is Family, Und das habe ich so tatsächlich wenig in anderen Sportarten erlebt. Und wenn wir jetzt gerade zum Beispiel zum Eishockey gucken, da ist man ja tatsächlich häufig auch sehr garstig untereinander, so unter den Fans.
Spieler untereinander schon sehr, aber.
Ja, Spieler auch, wobei ich glaube, bei denen ist ja dann am Ende doch eher auch so, weißt du, dann gibt es halt so den Shake Hands, man hat da jetzt irgendwie drei Drittel lang gegeneinander gefightet und danach hat halt irgendwie einer gewonnen, man gibt sich die Hand, alles fein, Bei den Fans nehme ich das manchmal schon auch so ein bisschen anders wahr. Also da gibt es ja schon ganz arge Rivalitäten und gerade wenn man jetzt so ein Stück nördlich außerhalb der Sportregion Stuttgart auch guckt, sind wir halt in Heilbronn und so gerade diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Fanliebe zwischen diesen beiden Standorten halt in Bietigheim und in Heilbronn ist ja schon seit jeher auch ein sehr emotionales, aufgeheiztes und hier und da auch mal schwieriges Thema, Und das kennt man halt aus dem Football so gar nicht, Und deswegen finde ich, ist das so ein sehr schöner Kontrast da auch. Was beim Eishockey aber halt einfach spannend ist, ist halt trotzdem auch so diese Schnelligkeit, dieser Elan, der da drin steckt und so, der mich halt auch immer wieder anzündet, Und meine, auch da hat man dann mal Spiele oder vielleicht auch mal eine Saison, in der es halt einfach gar nicht läuft und du findest das dann auch irgendwie eher anstrengend, nenne ich es jetzt mal diplomatisch, aber nichtsdestotrotz, sind da einfach immer coole Aktionen und es ist halt einfach schnell und sehr unterhaltsam, auch da bin ich unterwegs, dann jetzt gehe ich jetzt auch in die dritte Saison, bei den MTV Barockvolleys in Ludwigsburg, also Volleyball, die jetzt ja mit der Herrenmannschaft in die erste Liga aufsteigen und da zum ersten Mal antreten, also auch das wird sehr spannend, ich habe die jetzt ja auch die letzten Jahre noch in der unteren Liga so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern eben tatsächlich betreut. Und das war auch ganz spannend, einfach so zu sehen, was da im Hintergrund eben dann noch einfach läuft. Jetzt sind wir natürlich alle sehr gespannt, ob sich das Team da etablieren kann, jetzt einfach im Oberhaus und da eben mitspielen kann. Es sind alle hoch motiviert, vor allem eben auch so das Management drumherum. Und da muss ich sagen, das war für mich nochmal so eine Sportart, wo ich halt so gemerkt habe, klar, man kennt das vielleicht so aus dem Schulsport und auch bei Olympia oder so habe ich das schon geguckt und klar, und jeder kennt Beachvolleyball, aber so diesen nicht mal klassischen
dieses
Hallenvolleyball.
Dieses klassische Volleyball, das stimmt.
Hatte ich noch
gar keine. Ich habe das auch gespielt in Amerika, in der Highschool.
Ja, siehst du, und ich glaube, bei denen ist es tatsächlich auch nochmal, hat es ja eher auch nochmal ein bisschen einen anderen Stellenwert als so bei uns, und ich glaube auch, jetzt ist Deutschland nicht unbedingt die per se Volleyballnation auch, also gerade im Vergleich zu
Amerika,
den USA zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, ja, habe ich halt schon so gemerkt, boah, ja, aber ist auch spannend. Also ich glaube, so was,
ja, ist es
was
auch,
mir
ja
immer Spaß macht, ist halt so, sich dieses auch mal drauf einlassen. Mhm. Ja. Und so kam ich dann zum Beispiel auch zum Wasserball damals, ja, wo man ja sagen muss, und das muss ich echt sagen, ist für den Zuschauer wirklich auch die schwierigste Sportart, mhm, weil das meiste, was da passiert, siehst du eigentlich nicht, weil ja ganz viel auch unter der Wasseroberfläche, ja, irgendwie passiert. Und klar, du siehst, wenn die sich obenrum die Bälle zupassen, und auch da gibt es fast ähnlich wie beim Football manchmal schöne Spielzüge, die dann in so einem Tor münden, ja, aber es geht relativ schnell. Und vieles entgeht dir ja so von dieser Athletik einfach, weil die Athletik halt unterhalb der Wasseroberfläche
passiert. Sitzt du dann relativ, ja, hoch, sodass du auch ins Wasser, ja, reingucken, genau, kannst und versuchst es dann wiederzugeben, was passiert unterm Wasser? Oder
nee, tatsächlich nicht. So nicht. Also weil man auch da wirklich wenig erkennt. Also die Wasseroberfläche ist dann ja auch so unruhig, ja, dass auch das so ein Stück weit verloren geht, sondern man ist dann schon mehr in dem was oberhalb passiert. Und klar haben die natürlich, also gerade hier so auch in der Region gibt es ja auch viele, sage ich mal, alte Granden des Wasserballsports, ja, ja, und wenn die dann so bei den Spielen sind, dann sehen die auch irgendwie Fouls, wo ich mir halt ganz oft so denke, ja, sorry, ich habe gar nichts gesehen, ja, so, ja, und dann ist das natürlich auch sehr, sehr schwierig und sehr herausfordernd irgendwie, ja, und genau, jetzt muss ich gerade überlegen, das war aber im Großen und Ganzen zum einen schon eine ganze Menge, aber glaube ich auch alles, ja, was ich bis jetzt auch schon gemacht habe. Leider hat man auch so Anfragen zum Ringen gehabt, ja, oder auch beim Boxen. Das war jetzt nicht, dass ich da keinen Bock dazu gehabt habe, nur die Schwierigkeit für so einen Hallensprecher ist ja, du hast eigentlich nur von Freitagabend bis Sonntagabend ein Zeitfenster, ja, in dem du das in der Regel machen kannst, ja. Und so gerne man das manchmal wollte, man kriegt dann einfach auch nicht so viel mehr unter in diesen 2,5 Tagen, sag ich mal. Ja.
Das, wie du gerade gesagt hast, es waren ja auch schon ganz schön viele Sportarten eigentlich. Wie lange hast du denn jeweils gebraucht, also American Football jetzt vielleicht mal ausgenommen, aber wie lange hast du denn gebraucht, um dich da so richtig reinzufuchsen? Weil du brauchst ja schon deutliche Expertise für Spielzüge und Spielregeln und sowas.
Ja, wobei tatsächlich, also ich glaube, da haben viele Leute auch so ein bisschen ein falsches Bild, muss man sagen, weil was ich ja nicht mache, ich mache ja keinen Live-Kommentar tatsächlich, jetzt außer so ein bisschen beim Eishockey, und ich glaube, da habe ich bis heute auch noch nicht alles gelernt, ja, sondern das ist ja auch mehr so ein bisschen ein Hobby, sage ich mal, und da gibt es auf jeden Fall sehr viel bessere. Nur durch das, dass ich ja als Stadion- oder Hallensprecher ja eher so der, ich vergleiche das immer mit so einem Confrontier irgendwie, ja, also ich bin ja eigentlich so mehr der, die Leute eigentlich auch begrüßt, der sagt, schön, dass ihr da seid, der natürlich auch versucht, die Emotionen zu transportieren, ja, aber ich bin jetzt nicht der quasi Play-by-Play irgendwie, das jetzt, wie wir das zum Beispiel bei den Riesen ja auch mit dem Fanradio haben, naja, das wäre zum Beispiel für die blinden Zuschauer oder die sehbehinderten Zuschauer in der Halle anbieten. Die müssen wirklich ja jedes Spiel, und die sollten dann natürlich auch wissen, war das jetzt ein Alley-Oop oder was auch immer und so. Und das muss ich ja Gott sei Dank nicht. Ja? Und so ist da vieles einfach Learning by Doing, ja, oder auch beim Volleyball. Also klar setze ich mich dann vorher irgendwie hin und lese mir da mal die Regeln durch, schaue mir auch an, so was für Zeichen machen die Schiedsrichter, dass man da nicht völlig blank ist, ja. War aber zum Beispiel beim Volleyball auch froh, dass so in der ersten Saison der DJ, der da neben mir stand, ja, halt einfach selber Volleyball gespielt hat. Und ganz oft, wenn ich dann halt nicht wusste, ja, habe ich den dann halt so gefragt und gesagt so, hey, wieso war das jetzt der Punkt doch für die anderen oder so, ja. Und das sind dann manchmal so Feinheiten, die mir dann oft nicht so klar sind, ja. Und jetzt auch so nach den vielen Seasons beim Basketball, ja, habe ich schon, glaube ich, oder kann ich schon behaupten, das meiste auch irgendwie mal erlebt zu haben. Nichtsdestotrotz, ja, auch durch Regeländerungen oder weil dann manchmal Entscheidungen nicht ganz nachvollziehbar sind, ja, ist es dann schon gut, dass ich zum Beispiel auch da mit am Kampfgericht sitze und dann zum Commissioner zum Beispiel auch gehen kann und nochmal sagen kann, so, hey, können wir das den Zuschauern auch nochmal transportieren? Was war denn jetzt die eigentliche Entscheidung, ja, oder so? Ja, und deswegen, ich muss regeltechnisch gar nicht so tief drinstecken, sondern ich brauche eigentlich mehr so dieses Gesamtbild irgendwie, ja, und das ist jetzt, heißt nicht, ich muss mich nicht vorbereiten, aber ist tatsächlich jetzt nicht so intensiv, als wenn man sich jetzt wirklich irgendwie Play-by-Play weiß oder auch auf jeden Spieler vorbereitet, ja, was die, ja, Live-Kommentatoren ja immer machen, dass man einfach auch so immer die persönlichen Statistiken zu den Leuten hat, ja, weil ich muss die Namen richtig aussprechen können, das ist mir tatsächlich auch sehr wichtig, ja, ja, weil wir ja gerade auch so beim Basketball die Spieler ja aufs Feld holen, auch von beiden Seiten, ja, Gott sei Dank gibt es aber auch da Hilfe, weil zum Beispiel die Teams da so Audios aufnehmen, die alle Spieler dann auch mal für die anderen
Also schon sehr professionell
so.
Gemacht.
Ja, genau,
auch,
tatsächlich. Ja. Und das hilft natürlich, ja, aber es ist jetzt eben nicht so, dass ich mir jetzt zu jedem irgendwie aufschreibe, ja, der hat jetzt die und die Statistiken gehabt und das und das und das, ja, Gott sei Dank. Also, weil ja, sonst wird so eine Vorbereitung schon intensiv. Also ich sage immer,
ja klar,
ich
deswegen
so,
meine nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, wie lang brauchst du, um dich auf so einen Basketballspieltag oder auf jetzt vielleicht auch auf einen Footballspieltag bei den Bulldogs vorzubereiten?
Ja, gut, bei den Bulldogs muss man tatsächlich sagen, so da gibt es eine gewisse Routine, ja, und da das in den unteren Ligen jetzt auch nicht so überbordend ist, also ist da die Vorbereitung eigentlich relativ schnell dann auch gemacht. Also klar, ich gucke trotzdem natürlich so rein, wie haben die in der Vergangenheit vielleicht schon mal gespielt? Wie sind jeweils die Teams dann auch so? Also ich nenne das immer so sportliche Ausgangslage, ja, die ich mir halt einfach angucke. Guck dann aber natürlich auch mal auf Social Media, ja, haben die jetzt gerade irgendwelche Neuverpflichtungen gehabt? Hatten die Trainerwechsel und so weiter? Weil das kann man dann gerade auch in so Spielpausen ja immer ganz geschickt dann auch einbauen. Nichtsdestotrotz, ja, also die Football-Teams mögen es mir verzeihen, ja, also wenn man jetzt mal die Search ausklammert, ja, aber für 200 Zuschauer machst du trotzdem nochmal eine andere Vorbereitung, als wenn du weißt, halt oben im Gazi-Stadion sind halt 3.500 Zuschauer oder so, ja. Also muss man schon auch da sagen, da mache ich dann schon so ein paar Abstufungen, ist aber natürlich auch der Anspruch seitens der Teams jetzt ein anderer, ja. Also in Ludwigsburg, da wird mir keiner die Ohren abreißen, wenn jetzt da mal irgendwie vielleicht auch eine Statistik oder irgendwie was falsch ist. Und auch das muss ich sagen, ist mir tatsächlich erst am Wochenende passiert. Am Sonntag war ich bei den Albershausen Crusaders, ja, und habe die Leute dann halt in Ludwigsburg herzlich willkommen geheißen, ja, und dann kam quasi so der Mirko, mein Ansprechpartner, und sagt so, sagst du denn dann in Ludwigsburg auch immer willkommen in Albershausen, so, ja, und ich meine, das ist gar nicht böse gemeint und Gott sei Dank wissen die Leute ja auch, dass ich bei vielen Teams unterwegs bin, deswegen gibt es da in der Regel dann selten auch irgendwie, weißt du, böses Blut oder auch arg negatives Feedback. Ich bin dann sehr dankbar über den Hinweis, aber ja, Gott sei Dank.
Ja, sowas kann man ja auch ganz charmant lösen.
Eben, genau, genau. Das geht ja schon. Und da gehört aber dann, glaube ich, wiederum auch so ein bisschen die Routine dazu, das dann schön zu verpacken, und genauso habe ich es am Sonntag dann halt auch gemacht, habe so gesagt, hey, der Mirko hat mich gerade drauf aufmerksam gemacht, ich habe euch wohl in Ludwigsburg begrüßt, ja, ihr wisst ja, ihr seid natürlich hier in Albershausen
ihr
im Waldstadion. Genau, und deswegen, ja, und habe dann aber schon gesagt, da kommt man halt ab und zu auch mal durcheinander, wenn man jetzt gerade über den Sommer eben bei so vielen Football-Teams dann auch unterwegs ist und so, und das ist auch völlig fein, ja, und deswegen, genau, und dann aber auf so Spiele wie eben auch die Stuttgart Search oder dann auch in Ludwigsburg beim Basketball, da muss ich mich schon auch ein bisschen intensiver vorbereiten, ja, weil da natürlich manchmal auch die sportliche Ausgangslage eine andere ist, weil es dann auch so Rivalitäten gibt, auf die man nochmal so ein bisschen auch in der Anmoderation eingehen kann. Aber nichtsdestotrotz, selbst in Ludwigsburg ist es auch so eine gewisse Ablaufroutine. Also natürlich ist so der Tagesplan, was wir dann tun, also gerade wenn wir auch besondere Aktionen haben, wie jetzt Familienspieltag oder auch so besondere Aktionen, muss man sich schon nochmal gezielter vorbereiten. Aber alles in allem ist so das Grundgerüst, sage ich, trotzdem immer so dasselbe. Ja? Und dann kann man sich auch da einfach an seinem altbekannten Muster so ein Stück weit eben auch abarbeiten an der Stelle.
Also beim American Football jetzt wahrscheinlich nicht, aber ist denn in einer anderen Sportart hinterher schon mal jemand zu dir gekommen und hat gesagt, Junge, was hast du denn da rausgehauen?
Meinst du jetzt im positiven Sinne oder eher eben negativen?
Völlig wertfrei.
Ach so. Ja, also das passiert schon immer wieder mal, also gerade auch so bei der Search hatten wir das jetzt zuletzt immer wieder mal, ja, dass dann teilweise Spieler, teilweise aber auch die Trainer oder auch so der Pressesprecher kam dann kürzlich mal so zu mir und hat halt so gesagt, boah, Sepp, heute hast du ja einfach so ein paar Gags dann auch rausgehauen, die halt einfach gut gepasst haben, ja, die aber halt auch die Leute dann irgendwie halt gut oder witzig fanden, ja, und auch gerade dann so, ich versuche ja dann schon immer möglichst hochdeutsch das Ganze zu kommentieren, aber gerade wenn man halt im Gazi-Stadion dann auch einfach mal weißt, auf Schwäbisch schwätzt, ja, dann ist das für die Leute dann halt auch plötzlich mal ganz nett, wenn man da mal so switcht und so. Also das sind so ganz kleine Sachen, die Leute dann natürlich irgendwie spannend finden. Aber klar, es gab dann schon auch ab und an mal Situationen jetzt so, weil es gibt ja hier in der Region dann trotzdem auch im Football gerade so ein paar Rivalries, ja. Und wenn dir da natürlich das passiert, dass du dann so den falschen Stadtnamen dann irgendwie halt ja, sagst.
Habe mich gerade kurz zurückgehalten, weil Abelshausen, also es gibt ja schon noch das ein oder andere Team hier so in der Umgebung. Ich glaube, die hätten nicht so gerne gehabt, dass du sie in Ludwigsburg bekommen hast.
Ja, zum Beispiel, genau. Also und das gab es dann schon auch mal, ja. Aber wie gesagt, das ist Gott sei Dank auch schon länger her und mittlerweile ist das auch nicht mehr so schlimm. Also gerade in Ludwigsburg zum Beispiel, da ist natürlich das mit Kornwestheim das Team direkt aus der Nachbarschaft. Ja. Ja. Und wenn dir da dann halt irgendwie sowas passiert, das finden die dann alle nicht so geil. Aber beide Seiten dann irgendwie auch nicht so geil. Ja. Und dann muss man sich halt auch mal entschuldigen, ja, oder muss es vielleicht etwas diplomatischer dann auch fassen, als dass man das jetzt nur sehr charmant dann irgendwie abmoderiert oder so und muss dann schon nochmal sagen, ja. Sorry, ja, also gibt's schon, Gott sei Dank, ja, muss ich sagen, gibt's aber in den allermeisten Fällen auch positives Feedback oder dann auch über Social Media, ja, und ja, da freue ich mich sehr drüber oder jetzt eben auch über den Search Insights, über den Podcast, ja, dass halt einfach Leute sagen, boah, finden wir voll cool, weil man auf einmal so einen Einblick nochmal hinter die Kulissen bekommt, den man sonst eben nicht so bekommt, ja, und das war ja auch so der Ansatz, einfach auch mal so die Welt hinter dem zu zeigen, was halt da irgendwie ein paar Wochen im Sommer immer an den Sonntagen passiert. Ja. Ja.
So spontan würdest du sagen, dass sich eine Halle von einem Stadion arg unterscheidet oder gibt es da überhaupt Unterscheidungskriterien?
Also ich finde, da muss man jetzt natürlich so die großen Events auch so ein Stück weit vergleichen. Klar. Ja, weil ich meine, so wenn du jetzt sagen würdest, MHP Arena mit ausverkauft mehr als 4000 Leuten und dann Ludwig-Jahn-Stadion in Ludwigsburg mit beim Football irgendwie 200 bis 300 Leuten, ist das natürlich ein Unterschied. Aber ja, natürlich macht die Städte auch irgendwie, also die Sportstätte schon auch irgendwie immer ein bisschen was, weil in dem Moment, wo du halt so ein Dach hast, ja, ist einfach, die Energie bleibt da anders in diesem Raum, ja, und das ist schon so, wenn man immer so sagt, ja, so Hexenkessel oder das heizt sich auf, ja, das spürt man dann schon, aber das ist tatsächlich mehr so ein emotionales Spüren, ja, und sowas ist natürlich ein Stück weit schwieriger, Freiluft irgendwie zu machen, ja, und auch da wieder, wenn wir jetzt wieder nach Albershausen gucken, die haben ja ein riesiges Fußballstadion, wo die Football spielen, da am Waldrand, ja, ist wirklich super schön und super idyllisch, aber die Leute auf der gegenüberliegenden Seite sind gefühlt einfach so unglaublich weit weg, ja, oder auch wenn die...
Das ist ja auch ein Riesenspielfeld.
Ja, ist ein Riesenspielfeld und vor allem, wenn die auch auf der anderen Spielfeldseite spielen, ja, dann kriege ich oft auch gar nicht so genau mit, was die machen. Da habe ich dann immer mein Fernglas dabei und muss dann selber auch immer so gucken, was passiert denn da hinten. Ja. Und das merkst du halt einfach, weil du da diese Energie nie so zusammenbekommst. Ja, ja. Und gerade beim Football, ja, wenn ja du als für dein Heimteam, ja, wenn die in der Defense dann ja sind, ja einfach laut bist, ja, damit der Gegner da verunsichert wird oder so. Das verpufft in Albershausen halt total, ja. Während das aber halt im Gazi, wo das Ganze dann halt trotzdem ein Stück weit komprimierter ist, auch wenn es kein Dach hat, dann schon gleich nochmal eine ganz andere, also oder viel besser funktioniert, ja. Aber auch da sind natürlich Zuschauerzahlen nochmal andere, ja. Also ich glaube, wenn in Albershausen 3.500 Leute mal wären für Football und das ist immerhin schon zweite Liga, wäre das sicherlich auch noch mal eine andere Atmosphäre als jetzt im Gazi. Ja? Aber das gibt schon, also ich finde, so dieses Dach oder kein Dach macht schon einen großen Unterschied tatsächlich.
Was wäre denn deine Präferenz?
Boah.
Das ist fies, gell?
Ja, und ich glaube, so Präferenz habe ich da tatsächlich nicht, weil ich meine, und das habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, also du kannst auch in einer nahezu ausverkauften MHP-Arena einfach einen Tag erwischen, ja, an dem eben,
ja, die Crowd halt nicht mitmacht.
Genau, spielblöd ist, ja, und genau die Crowd irgendwie nicht mitmacht, ja, und dann kannst du noch so ein schönes Dach da irgendwie haben und kannst dir noch so einen rausreißen. Das zündet halt einfach nicht, ja, und dann, und auch das habe ich zum Beispiel in Ludwigsburg schon erlebt. Jetzt hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass gerade bei den internationalen Wettbewerben häufig nicht so viele Leute unter der Woche dann kommen. Und ich hatte aber schon Spieltage, wo du manchmal nur mit 1800 Leuten in der MHP-Arena gedacht hast, boah, das hat sich heute angefühlt, als wären 6000 Leute, was da ja gar nicht reingeht. Ja, genau, wo du halt wirklich so und dann am besten noch so in der Crunch-Time-Herzschlag-Finale, ja, kann viel geiler sein als ausverkauft gegen die Bayern mit über 4000 oder knapp über 4000 Leuten, ja, und deswegen, also ich glaube, das hat mit Menge und Dach oft gar nichts zu tun, sondern da spielen so ganz viele Komponenten irgendwie mit rein.
Gibt es denn so einen speziellen Moment aus dieser langen Riesenzeit?
Also tatsächlich bei den Riesen fällt mir das wirklich schwer zu sagen. Also ich meine, ich sag mal so, Siege gegen Top-Favoriten sind immer geil. Ja, egal, ob das dann die Bayern sind. Ja, die Berliner haben jetzt in den letzten so ein, zwei Seasons waren die jetzt nicht mehr ganz so, aber oder auch so die Derbys. Ja, das ist natürlich immer einfach eine ganz besondere Situation. Ja, aber dass ich jetzt so sag, ja, da gab's irgendwie so dieses eine Spiel. Mhm. Ja. Aber da gab es ja auch ein paar dann so Buzzerbeater-Situationen, ja, wenn der quasi, ich glaube, das war gar nicht so lang her, ja, so quasi von der Mittellinie dann noch mit Ablauf der Uhr dann den Dreier dann halt irgendwie durch die Reuse schickt, ja, und einfach du tobst und um dich rumtoben auch alle anderen und das Team neben dir tobt sowieso, ja, so das ist dann aber jetzt so, dass ich sagen kann, ja, am, was weiß ich,
dieser eine Moment,
genau, an dem 27.12. genau, ja. 2000 irgendwas war das genauso dieses Spiel oder so, das habe ich tatsächlich nicht. Aber das habe ich auch in keiner Sportart, ja, sondern es gibt so ganz viel und irgendwie, ja, kann man jetzt vielleicht auch sagen, ob ich vielleicht das auch inflationär mache, weil mir eben nichts so im Kopf hängen bleibt, ja, aber das ist einfach so eine schöne große Erinnerung, dass da immer viel, viel gute Stimmung da waren und viele schöne Erinnerungen, ohne dass da jetzt eine so besonders hervorsticht tatsächlich.
Ja. Und dann hat es dich vom Basketball irgendwie zur Search gezogen?
Muss ich gerade mal überlegen, wie ich da tatsächlich hingekommen bin. Oh ja, doch. Tatsächlich, das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, wir hatten eine Marketingpraktikantin bei den Basketballern tatsächlich. Und die hat auch bei der Search dann Marketing gemacht. Die kannte mich halt vom Basketball. Und der war aber überhaupt nicht bewusst, ja, dass ich tatsächlich eigentlich aus dem Football komme. Ja. Und dann rief die mich irgendwann so an, als das fing oder hing auch mit diesem Umbruch, den die Searcher dann hatte, eben zusammen, ja, dass die eben auch so ein bisschen geguckt haben, so können wir auch den Spieltag nochmal auf andere Beine stellen? Und dann rief die mich irgendwann so in der Offseason an und sagte dann so, Sepp, also ich kenne dich ja noch von den Riesen und bin jetzt bei der Search und also weißt du, hat dann eben so ein bisschen da so um den heißen Brei rumgeredet, weil sie mir, glaube ich, auch gar nicht so direkt sagen wollte im Sinne von, du, wir würden dich gerne für American Football ausbilden, ja, und dann habe ich halt so gesagt, da brauchst du mir aber ja nichts ausbilden, ich mache das schon seit 15 Jahren bei den Ludwigsburg Bulldogs und dann war das für die natürlich irgendwie so,
ja, klar, so ein Hey, das passt.
Win-Win-Situation irgendwie, genau, und dann war es aber natürlich noch spannend, da das erste Mal hinzukommen, und auch für mich spannend, weil das halt zum ersten Mal auch eine richtige Football-Crowd halt einfach war, ja. Weil ich meine, wenn du das hier in der Region machst, ja, also alle Teams wissen ja, wie viele da so hinkommen, wenn du auf einmal aber halt über 3000 Leute im Gazi-Stadion hast.
Ja, ich glaube, das war schon, gerade als die Search sich so rauskristallisierte und so groß wurde, da kam natürlich schon, also Schwäbisch Hall ist ja jetzt auch nicht weit weg und da gab es ja, glaube ich, schon auch ein bisschen Unmut auch.
Ja, absolut. Und das wird auch denen heute immer noch so angekreidet im Sinne von, naja,
genau,
ihr seid ja eigentlich die Schwäbisch Hall Search, ja, oder was ist da, oder die Stuttgart Unicorns und so.
Und überhaupt. Und,
wobei ich da tatsächlich immer sagen muss, ja, und ich finde, also kennen ja die meisten Football-Fans hier auch den Podcast von Isume und Björn Werner, die Football-Bromance und so, die ja einfach auch immer sagen, es ist einfach ein Business. Und ich meine, was macht der Sportler? Völlig egal, in welcher Sportart, ja. Der Sportler sucht die maximale Bühne, ja.
Ja, sieht man ja jetzt auch wieder. Also es gibt hier einen sehr erfolgreichen Fußballverein. Da haben wir jetzt genau denselben Fall.
Ja,
es ist halt einfach so, egal in welcher Sportart. Ja, genau. Und es wird den Spielern aber auch eigentlich nicht,
was du jetzt hinaus wolltest, aber ja,
eigentlich
genau,
nicht
genau,
ist so krumm genommen. Also für am Anfang vielleicht schon, aber dann ist es halt einfach so, dass jeder strebt einfach nach mehr, besser, weiter, höher, schneller, weiter, die olympischen Werte im Endeffekt.
Ja, genau. Und ich meine, Isume und Björn Werner haben das ganz schön gesagt, ja, also natürlich ist es mal Geld, nur jetzt kann man hier halt auch mit Football zum Beispiel nicht Geld verdienen, aber was ist den Spielern dann wichtig? Die Bühne, ja, weil, und auch das haben wir jetzt in Stuttgart ja gesehen, ja, Lenny Krieg, ja, der Kicker, der jetzt ja auch zu den Atlanta Falcons geht und da jetzt um seinen Stammplatz in diesem Team kämpft, ja, hat in Berlin angefangen, hat in Stuttgart dann gespielt, ja, ist jetzt in der NFL und so und deswegen finde ich, wenn die Fans dann ganz oft so sagen, naja, ihr habt halt einfach da Schwäbisch Hall genommen und jetzt geht's denen irgendwie ganz schlecht. Die haben eine super Jugendarbeit und so. Und ja, natürlich mussten die auch Leute abgeben, die für deren Erfolg irgendwie wichtig waren. Stehen die deswegen jetzt so viel schlechter da?
Nö.
Eben, genau, eben nicht. Ja. Und alle anderen haben sich aber halt entschieden, so ein Stück weit, die haben da halt eine Chance gesehen, ja, sich sportlich und auch was eben diese öffentliche Präsentationsmöglichkeit angeht, sich einfach anders zu präsentieren.
Du, und haben also meistens ist ja gar nicht der Verein selber, sondern die Leute drumherum.
Ja,
also so diese Mega-Fans, Edelfans, so die sind ja die da, wo dann meistens so das böse Blut
vor allem ja auch
herkommt.
Von denen, die jetzt natürlich liebgewonnene Spieler abgeben mussten. Ja, genau.
Ist also, ja ganz normal.
Genau. Wobei man auch sagen muss, so ganz können das selbst die Stuttgarter dann oft nicht abschütteln. Mhm. Ja, also das merke ich dann schon auch. Ja, so statt, dass man irgendwie stolz ist, dass da ja irgendwie auch was ziemlich Cooles irgendwie passiert. Ja, und wir hatten ja vorher im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass es in der ELF ja gerade so ein bisschen holprig auch irgendwie ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, da passiert ja trotzdem was, was man so auf diesem Niveau jetzt erstmal noch nicht hatte, ja.
Richtig.
Und man ist Teil davon. Und ja, nachdem das auch ein paar Seasons oder am Anfang vor allem für Stuttgart richtig blöd lief, ja, läuft es jetzt einfach irgendwie
super gut.
Und man hat eben, weil man aber hier vielleicht auch gute Sponsoren hat, weil man hier aber auch ein gutes Netzwerk hat, also das, was ich auch sage, so diese Bubble hier in der Region ist halt einfach Wahnsinn, ja. Und man dann aber auch noch aus anderen Landesteilen noch gute Leute, auch gerade im Coaching und so weiter, gefunden hat, konnte man halt diese, ja, 3-4 Gänge höher schalten und ja, jetzt geht's halt so um das Finale der Holm, um es mal so.
Also das müssen wir ja schon noch kurz erwähnen. District Meister sind sie jetzt gerade geworden.
Ja, Division Champion,
letztes Wochenende.
Genau. Also die Saison ist noch nicht vorbei, aber uns kann keiner mehr einholen, genau. Und damit sind wir auf jeden Fall safe jetzt auch in den Playoffs.
Richtig.
Ja. Wir werden zwar kein Bye-Week haben in der ersten Runde, wahrscheinlich, also es gibt, glaube ich, so eine, die ELF hat das jetzt ausgerechnet gehabt, irgendwie Restwahrscheinlichkeit von 1,16%, dass wir die erste Runde überspringen. Nichtsdestotrotz, völlig egal, nehmen wir natürlich mit, sind wir für die Playoff-Runde oder eben für das Wildcard-Wochenende dann qualifiziert. Ja, und werden auf jeden Fall in Stuttgart noch ein Footballspiel erleben, worauf wir uns natürlich alle freuen. Und ja, dann ist natürlich schon so dieses Ziel, dann hier auch in der MHP-Arena.
Hier das, in Stuttgart, nicht genau, in Ludwigsburg.
Genau, in Stuttgart, also
das
wirklich
große,
in der großen Schüssel, sage ich mal.
Championship-Game.
Genau, das große Championship-Game dann zu spielen, ja. Muss man aber halt auch sagen, gibt natürlich auch andere, die das wollen, ja. Aber das wäre natürlich, sage ich mal, so für das Home-Team, ja, wäre das natürlich schon eine große Nummer. Und ich glaube, das würde dem Ganzen hier in der Region auch noch mal andere Aufmerksamkeit geben oder schenken.
Ja, es gibt, glaube ich, ein Franchise, das da ganz arg was dagegen hat. Die hatten, glaube ich, letztes Jahr das Championship-Game bei sich zu Hause, Rheinfire.
Wobei die diese Saison ja gar nicht so stark sind, aber wir haben ja mit der Nordic Storm tatsächlich auch ein neues Team, ja, die jetzt wirklich rasiert haben, wo jetzt aber viele auch irgendwie so gesagt haben, also die haben ganz lange in der Saison auch kein Spiel verloren gehabt, ja, haben dann aber jetzt doch noch eins verloren. Dann haben halt viele so gesagt, naja, deren Schedule, also die Spiele unter der Saison, waren für die halt relativ einfach, ja. Und ich meine, das ist ja auch so eine Diskussion, die der ELF gerade sehr viel geführt wird, auch also dieses Gefälle einfach zwischen den Teams, ja. Wo ich dann allerdings auch immer sage, gerade wir in Stuttgart sind ja das beste Beispiel, dass das ja auch ganz schnell irgendwie kippen kann, wenn da einfach viele Bausteine dann so zusammenkommen. Und deswegen, also ja, und auch die Vienna Vikings sind auch wieder sehr stark und so. Also ich glaube, das wird auch spätestens ab den Halbfinals schon richtig, richtig spannend, weil dann halt doch so diese 4 verbliebenen letzten Top-Teams ja aufeinandertreffen werden. Und also ab da sind es eigentlich nur noch Finalspiele, ja. Und deswegen, wir hoffen natürlich alle, dass die Stuttgart Search am Ende da mit dabei ist. Ja, ich glaube aber, wir werden hier trotzdem auch Spitzenfootball sehen, selbst wenn das am Ende jetzt nicht so ausgeht, weil dann verdientermaßen wahrscheinlich trotzdem auch die 2 Top-Teams der Liga dann hier auch gegeneinander antreten.
Du hast es gerade kurz angesprochen, die Lage in der European League of Football, wie die ELF ja eigentlich heißt, ist im Moment ein bisschen geprägt von Teamrückzügen, bisschen Kritik, jetzt kam irgendwie Stimmen auf.
Bisschen Kritik ist gut, ja. Also.
Ja, ich wollte mich jetzt diplomatisch ausdrücken. Eine Gründung einer European Football Association oder also Es ist ja gerade schon ein bisschen wild hier.
Ja. Ja, ist es auf jeden Fall und das ist auch nicht ganz unberechtigt. Ja, und ich denke auch so, also ich glaube, man muss da so verschiedene Dinge allerdings auch so ein bisschen auseinander dividieren. Ja, also
ja, erklär uns mal, was da gerade so ein bisschen abgeht.
Muss ich allerdings auch sagen, ja, bin ich ja doch auch relativ weit weg und ein aber sehr kleines
Licht. Aber noch deutlich näher dran als ich oder die Zuhörerin.
Wahrscheinlich, ja, aber so. Also ich meine, das Ding ist halt einfach das, ja. Also man hat diese Liga aus dem Boden gestampft und hat dann natürlich sehr große Ziele damit auch irgendwie verknüpft. Ja, dann war ja schon so vor einigen Jahren schon so der erste Kritikpunkt, macht es denn tatsächlich Sinn, überhaupt so schnell zu wachsen? Ja, und dann haben wir jetzt ja auch gemerkt, immer wieder auch mal Teams auf der Strecke geblieben, weil einfach dann doch zum Beispiel der finanzielle Unterbau bei den jeweiligen Teams dann oft nicht so gut war. Ja, und dann musste sich hier und da dann eben auch das ein oder andere Team verabschieden. Finanziell ja, aber auch sportlich sehen wir das ja, dass das Gefälle einfach sehr, sehr riesig ist oder die Unterschiede einfach sehr, sehr groß sind. Wir haben ein paar sehr, sehr große, gute Teams, ja, wir haben aber auch einige, die auch sportlich gesehen jetzt nicht da mitmachen und in dem Ganzen spielt aber natürlich das große Geld eine Rolle, ja, und wie wir jetzt in den letzten Wochen auch so ein bisschen sehen und hören konnten, ja, scheint es ja da tatsächlich auch in der Liga-Führung, ja, also mit dem Hauptinvestor und dann ja mit eben gerade auch Patrick Esume, der ja auch so als Commissioner letztlich so ein bisschen zum einen das Aushängeschild, aber ja auch so die sage ich mal Stimme der sportlichen Seite ist, ja, eben sich so ein bisschen mit der finanziellen Seite da auch nicht so im Reinen zu sein scheint oder sich auch überworfen zu haben, sich jetzt ja zurückgezogen hat, auch die ganzen operativen Managementfunktionen da jetzt ja auch mitgenommen haben, ja, und auf der anderen Seite aber eben auch verschiedene Teams ja so eine Interessensgemeinschaft jetzt gegründet haben, ja, die du ja gerade auch schon angesprochen hast und sich da ja auch ganz klar positionieren und halt einfach sagen, hey, sorry Leute, also dafür, dass wir quasi euer Produkt sind und wir hier jedes Wochenende irgendwie abliefern, sportlich gesehen.
Und dann auch noch durch ganz Europa reisen müssen.
Richtig, genau, und viele Aufwendungen und so weiter haben, genau. Bleibt einfach wenig auf wenig bis gar nichts auf unserer Seite hängen, ja, so nehme ich das wahr. Und damit kommen natürlich auch Teams schnell in so eine Schieflage, ja, wenn klar. Du dann eben nicht, und ich meine, da muss man halt auch sagen, also wie gesagt, ich weiß wirklich null über die finanzielle Situation der Stuttgart Search, ja, nur ich kenne halt unsere Region und weiß, dass wir hier ja sehr viele potente Partner auch, egal für welchen Sport, auch haben, ja, und ich glaube, wenn man da sucht und gut argumentiert, findet man die auch und deswegen. Aber das haben halt nicht alle, ja. Und wenn ich jetzt hier so denke, fair war zum Beispiel in Ungarn oder so, ja, oder selbst in der Schweiz, wo das jetzt ja auch schief gegangen ist, wo man ja auch denken sollte, also ich glaube, in der Schweiz gibt es jetzt nicht wenig Geld, ja, und trotzdem scheinen da Strukturen eben nicht so und wenn so zu sein, dass das erfolgreich sein kann. Und wenn dich dann aber auch die Liga mit diesen Themen oder Problemen halt so allein lässt, ja, dann entsteht natürlich diese Schieflage. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie die diesen Knoten jetzt alle gemeinsam lösen. Also es gab jetzt ja wohl zuletzt auch Gespräche eben zwischen diesem Teamzusammenschluss Association eben und der European League of Football, die dann, so habe ich es jetzt zumindest auch gelesen, ergebnislos erstmal wieder abgebrochen wurden. Ja, also so, ich bin halt einfach gespannt, wird man das irgendwie schaffen in der Offseason, ja, so unter diesem gemeinsamen Dach weiterzumachen oder wird man halt irgendwie so sagen, naja, so in der ELF sind dann vielleicht in Zukunft einfach keine Teams mehr oder nur noch 3, 4, 5 wenige, die dem alten Konzept die Treue halten und stampfen die anderen einfach was ganz Neues aus dem Boden, wobei man auch da ja dann sagen muss, so auf was fußt das denn dann wieder, ja? Und hat man dann auf einmal, wobei man muss auch sagen, in der Geschichte der NFL war das, glaube ich, auch so, ja, dass es sich da ja erstmal alles so zurechtrütteln musste und so weiter. Ja, und also ich glaube, man hat es ja in vielen Sportarten gesehen. Ein kleiner Kritikpunkt, den ich aber trotzdem auch habe und auch so ein Stück weit damit beobachte, ja, und auch da kann man ja sehr gut in andere Sportarten gucken. Wir erleben das hier in der Region ja so ein bisschen beim Handball, habe ich so den Eindruck. Beim Eishockey hat man das jetzt auch in der Vergangenheit immer wieder ja mal gesehen. Also weißt du, dieses, warum hat man denn nicht von diesen Sportarten gelernt, was so dieses Thema Lizenzierung von Teams eben auch angeht, ja? Und muss man dann halt vielleicht manchmal, so leid einem das dann vielleicht auch tut, ja, aber diese Lizenzierungsstatuten einfach dann doch auch, sag ich mal, sehr viel härter fassen, um aber auch so sein Produkt zu schützen, ja? Ja. Oder sagt man halt einfach, nee, ich will ganz schnell die Expansion, ich will ganz schnell ganz viele Teams irgendwie haben, koste es, was es wolle, koste es vor allem auch die, was es wolle. Auch wenn dann eben unter Umständen, so wie wir das ja leider hier jetzt gerade auch beobachten können, ja, so ein Team kurz vorher dann auch mal, ja, also auf der Zielgeraden, bevor die neue Saison losgeht, halt auf einmal sagen muss, so, vielleicht haben wir uns doch ein bisschen übernommen in den letzten Jahren, ja. Und da muss ich sagen, ich glaube, da hätte die European League of Football schon von vornherein einfach, besser das auch managen können, vielleicht auch müssen, ja. Also, man will jetzt da niemanden an den Karren.
Nee, aber das ist ja sicherlich auch was, was ihr im Stuttgart Search Podcast so ein bisschen auch beleuchtet. Also da kommen ja sicherlich auch die ein oder andere Frage, warum holpert es hier gerade so? Und
tatsächlich klammern wir im Moment dieses Thema noch so ein bisschen aus.
Ah, ja, okay.
Aber einfach auch, weil wir da sehr stark abwarten, jetzt auch mal zu gucken, ja, wie geht denn das Ganze irgendwie weiter? Ja. Und jetzt nehme ich das auch tatsächlich so wahr und darum sage ich ja, ich komme da sonntags hin und habe so meinen Bereich und kriege gar nicht so viel mit von dem drumherum. Also die Search hat sich ja, so nehme ich das, war bisher auch noch auf keine Seite gestellt so wirklich. Mhm. Ja. Also sei es jetzt weder auf die, ja, juhu, ELF läuft alles super Seite und hat sich da ja nicht dazu geäußert, noch eben auch zu sagen, ja, wir gehören jetzt zu diesem Zusammenschluss, ja. Also das Letzte, was ich dazu gehört habe, ist, dass man einfach dies alles mal sondiert jetzt auch und sich das mal auch so von beiden Seiten anhört. Aber so eine klare Positionierung aus Stuttgart in diesem Zusammenhang gibt's nicht, ja, sondern, aber ich glaube auch, vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt, ja, jetzt einfach auch mal so zu sagen, hey, lasst uns jetzt auch mal die Saison zu Ende spielen, ja, so gut das jetzt irgendwie geht und ist dann jetzt eh auch die Regular Season, also es gibt jetzt noch ein Spiel, dann ist das irgendwie durch, ja, dann geht's noch in die Playoffs und dann haben wir eigentlich Zeit bis nächstes Jahr im Mai, bis es dann wieder losgeht, wenn es dann nochmal losgeht, ja, einfach so zu sagen, okay, wie kriegen wir diesen Karren jetzt irgendwie sinnvoll aus dem Dreck gezogen? Und ich glaube, das hat ja auch die ELF-Leitung ja auch gemerkt, ja, indem sie da jetzt ja diesen Manager von Hertha dann noch mit reinnehmen und so, ja. Ich meine, ob das am Ende Gewinn bringt ist, ja, das mag das ich war, nicht.
Aber es ist halt auch so eine Geschichte, die sieht man ja im Sport, egal in welcher Sportart, immer mal wieder.
Ja.
Wenn die Fahrwasser rau werden, dann wird alles andere, kommt auch so ein bisschen aus dem Rhythmus.
Ja.
Und wenn jetzt sogar, also wenn jetzt sogar der obere Verband, der höchste Verband im Endeffekt da, wo ich starte, anfängt zu wanken oder zu schwanken, dann trägt sich das schon irgendwie weiter. Da haben ja schon die Spielerinnen oder Spieler, alle Menschen, die da so ein bisschen involviert sind, egal bei welchem Franchise, ein bisschen.
Wobei, jetzt hast du ja noch mal ein ganz anderes Fass sogar aufgemacht, ohne dass du das, glaube ich, bewusst wolltest, denke ich mal. Du hast jetzt nämlich noch das Wort Verband gesagt, ja. Und da sind wir ja gleich noch mal in einem ganz anderen Spannungsfeld, ja. Nämlich ja auch zwischen dem, dass hier ja in Deutschland auch mit dem quasi American Football Deutschland Verband, ja, auch so in Richtung.
Wo ja die German Football League.
Genau,
hingehört.
Dann, ja, genau, so und so und ja, natürlich gab es jetzt auch schon die ganze Zeit immer so diese Trouble und da kommt natürlich auch diese Kritik dann auch aus Schwäbisch Hall ja dann auch irgendwie so her,
ja,
und auch von hier natürlich auch so von Teams, wobei ich halt auch da sagen muss, so, ja, also ich finde es immer schwierig, wenn eigentlich Trainer, die ja dann für sich auch immer so sagen, ja, ich bin für meine Spieler da und ich will das Maximum auch aus meinen Spielern rausholen, dann aber auf einmal plötzlich so ehrkäsig sind und sagen so, hey, dein Spieler hat die Chance eigentlich in dem höchsten Format, also wenn wir jetzt nur mal das Beispiel einfach European League of Football nehmen, ja, so das es eigentlich im Moment gibt zu spielen, ja, oder von mir aus auch, also in der GLF hat das, glaube ich, keiner so wirklich gesagt, wobei auch da gibt es, glaube ich, Trainer, die halt irgendwie so sagen, naja, wenn jetzt ich in Ludwigsburg irgendjemanden wegfische und der plötzlich in Schwäbisch Hall spielen darf, dann wird es auch da den ein oder anderen Trainer geben, der halt sagt, ja, scheiße, jetzt habe ich den 8 Jahre lang aufgebaut, ja, jetzt ist der eigentlich ein Topspieler und jetzt ist der halt auf einmal weg, ja, aber da denke ich mir immer so, sorry Leute, also so aus welcher Realität kommt ihr auch so als Trainer? Natürlich steckt da viel Schweiß und Arbeit und
steckt da bei jeder Liebe Jugendarbeit.
Drin, genau, und ja, nur ich glaube, da ist das immer so, also weißt du, man nimmt das irgendwie persönlich.
Ich glaube schon, wie du sagst, so ehrkäsig, dieses ehrkäsig da rauskommt.
Ja, und man nimmt das, glaube ich, auch deswegen persönlich, was beim Fußball ist, einfach klar, du kriegst im Zweifelsfall einen Arsch voll Geld, ja, wenn halt irgendjemand aus seiner Jugend dann plötzlich, egal wo, spielt. Ja. Ja, und man dann halt auch irgendwann so sagen kann, ja, ich fand das jetzt auch ganz nett so, weil der Thomas Müller doch jetzt aufgehört hat, ja. Da wurde das ja dann auch nochmal auch in dieser Doku, die es dann über ihn gab, ja, dass die dann in seinen Heimatverein da gegangen sind und so. Und auf einmal ist man halt auf der
Gewinnerseite.
Ja, und auch so in der Öffentlichkeit, ja. Und natürlich wünscht sich das auch irgendwie jeder Coach, ja, aber so, also, und leider hat es ja auch Björn Werner erst gesagt, dass er ja auch da seine Motivation so ein Stück weit verloren hat, weil er sich das immer wieder von Trainern anhören musste, hey, es kann nicht sein, dass du mir hier meine Talente wegnimmst und guckst, dass die in den USA spielen können, ja, wo ich mir so denke, ja, aber why not, ja?
Ja, also, genau, ist ja… Also besser als wenn ich als Footballspieler in die USA gehe, geht's ja gar nicht.
Ja, richtig. Und das sehen wir ja auch. Und wir haben ja zum Beispiel bei dem Search Inside Podcast auch mit Lenny Krieg gesprochen, ja, der ja auch einfach gesagt hat und seine Trainer ja auch namentlich benannt hat oder so. Ja, und ich finde auch so, das ist, glaube ich, was dann ganz oft ausgeblendet wird, sodass die Jungs ja durchaus auch in dieser Bubble untereinander sprechen und der eine dem anderen dann ja sagt, hey, der und der Coach ist einfach super Coach, ja, und da habe ich ganz viel gelernt und er hat mich auf der Position oder wo auch immer eben weitergebracht. Und ja, das, glaube ich, blenden da viele auch so ein Stück weit irgendwie aus. Ja.
Ich glaube, gerade so im Thema American Football ist das was, womit auch keiner so doll gerechnet hätte. Weil am Anfang war es immer so dieses Sternchen, Sternchen, Sternchen in den Augen, wenn jemand aus Amerika hierher kam. Da kamen die Quarterbacks oder die Linebacker oder weiß ich nicht wer, kam dann aus Amerika, um sich hier zu beweisen, um hier Spielpraxis zu bekommen, die sie in Amerika nicht bekommen hätten. Und dann war das klar, ja, das sind die Großen in Anführungsstrichen. Ja. Und da hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt niemand oder wenige damit gerechnet, dass es aber auch wechselwirken kann und dass die Deutschen auch so gut werden, dass sie nach Amerika können.
Ja, richtig. Und ich meine, da hat uns natürlich auch ganz viel geholfen in diesem ganzen Zusammenhang, ja, dass einfach der sag mal, auch da so eine gewisse Globalisierung eingesetzt hat, ja, und das auf einmal plötzlich beidseitig ging und die Amis mittlerweile halt einfach auch merken, boah, ja krass, es gibt einfach richtig gute Football-Ausbildung mittlerweile eben in Europa, ja, so ist ja nicht nur in Deutschland, auch wenn wir da schon sehr weit vorne dran sind, ja, und ich meine, das sehen wir jetzt ja auch in der NFL, wie viele Nicht-Amerikaner oder Nicht-US-Amerikaner sind da einfach mittlerweile, ja, weil die aus ihren Heimatverbänden eben kamen und richtig abliefern. Also absolut.
Du darfst gerne, wenn du möchtest, noch ein bisschen Werbung machen für deinen Search Inside Podcast. Den haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Magst du ein bisschen was erzählen, worüber ihr da genau sprecht?
Ja, genau. Also habe ja schon so ein bisschen angesprochen, Search Insights, ja, also tatsächlich eben Einblicke heißt ja der Podcast. Und es geht tatsächlich darum, das Sportliche eher so ein Stück weit außen vor zu lassen, ja, sondern wirklich mal so die Menschen hinter dieser Organisation dann auch zu beleuchten, ja. Und da haben wir jetzt schon ganz unterschiedliche Facetten da auch irgendwie so. Also wir haben die erste Folge dann natürlich mit Coach Jordan Newman gemacht, ja, und hatten da auch Cody Pastorino mit dabei, der auch im Coaching-Staff ist und das war dann mal so der Auftakt. Haben dann aber zum Beispiel auch Lenny Krieg, ja, der eben als Kicker noch bis letzte Saison bei und zwar jetzt in der NFL ist, wir gucken uns einfach ganz viele Facetten aus diesem Gesamtteam an und sprechen einfach darüber, so, was ist da euer Job, was tut ihr denn eigentlich so, ja, wie sieht denn aber auch so die Vorbereitung auf, also wir haben zum Beispiel, fand ich eine ganz spannende Folge, was im Football noch gar nicht so, so publik ist, mit dem Nils, dem Neurocoach, gesprochen, ja, so, und das fand ich ja so ganz witzig, da war ja so meine Einleitung so ein bisschen, der gibt mir immer so Harry Potter Vibes, ja, weil der immer so den Spielern dann so Brillen aufsetzt und dann hat er da so einen Zauberstab und fuchtelt mit dem dann immer über, also vor deren Augen rum, ja, und dann machen die plötzlich irgendwelche Übungen, ja, und gehen dann völlig motiviert oder fokussiert dann so aufs Feld, ja, und wir haben halt mal so darüber gesprochen und das war super spannend, einfach mal so zu hören, ja, was bedeutet das? Und der Nils hat aber halt auch gesagt, in anderen Sportarten ist das schon sehr viel etablierter, ja. Und so, dass man das im Football macht oder jetzt auch die Search macht, war dann jetzt so das Novum dann einfach auch, ja. Und sowas ist einfach spannend für die Leute, weil die nehmen das natürlich wahr, dass da auf einmal noch einer rumhopst, der eben genau das irgendwie macht, ja. Und die aber gar keinen Bezug da dazu haben, ja. Während man natürlich irgendwie so, klar, man kennt die Position Coaches, wenn man auch schon länger Football guckt und so und weiß, dass die dann auch immer wild fuchtelnd irgendwie am Spielfeld dran stehen, weil die irgendwelche Zeichen geben. Bei Nils wusste man das halt nicht, ja. Und so arbeiten wir uns gerade einfach so Stück für Stück durch die Organisation, ja. Wir haben da auch gar keinen festen Turnus so irgendwie, ja, sondern so wie das einfach
ist ja auch ein bisschen schwierig mit der langen Pause.
Ja,
kannst
zum
auch
einen
nicht
das,
sagen, machst du jetzt jeden Monat oder alle zwei Wochen oder alle drei Monate.
Genau, zum einen das und dann tatsächlich auch, weil das manchmal dann ja auch so von der Vorbereitung her schwierig ist, ja, dann sind Auswärtsspiele immer ein bisschen aufwendiger als dann auch Heimspiele und so weiter. Gott sei Dank haben wir jetzt aber auch schon so ein paar ganz coole Gesprächspartner gesagt, wo wir gesagt haben, mit denen wollen wir auf jeden Fall in der Offseason dann nochmal sprechen, ja, weil es auch da dann einfach nochmal ganz viele spannende Geschichten zu erzählen gibt, genau, und wir, also natürlich geht es auch immer um Football, ja, aber es ist eben nicht so, wir sprechen nicht über Statistiken, wir sprechen nicht über den Verlauf vom letzten Spiel oder so und machen da so eine Analyse, sondern es geht wirklich mehr so um die Menschen und ganz oft ja auch darum, die spannende Frage, die du mir ja auch schon gestellt hast, wie seid ihr denn da hingekommen, ja, und oder auch so dieses, warum brennst du eigentlich für das, was du da tust, ja, und das sind eben so die Facetten, die wir aus der Organisation da beleuchten.
Das ist ein guter Aufhänger für mein nächstes Thema. Wer ist denn der Mensch hinter Sepp the Voice?
Ja. Wer oder was bin ich? Also ich bin tatsächlich auch im richtigen Leben, sage ich mal, ja, oder auch in meinem Berufsleben schon auch so eine kleine Rampensau. Ich bin im Personal von einem großen Pharmaunternehmen tatsächlich zuständig und da auch so ein Stück weit für dieses Transportieren von Emotionen und für Begeisterung zuständig, ja, weil ich auch im Personalmarketing zum Beispiel unterwegs bin, ja, eine Zeit lang auch so als, neudeutsch sagt man, Headhunter gearbeitet habe, wo es ja auch so drum geht, ja, ich kontaktiere dich und biete dir einen Job an, von dem du noch gar nicht wusstest, dass du den haben wolltest.
Möchtest.
Ja, genau. Und da dann halt einfach so, dann auch so zu transportieren, so diese Emotionen, hey, guck mal, das, was wir machen, ist einfach richtig cool, ja, und du hast hier beste Arbeitsbedingungen und so weiter. Dann kommt bei uns immer noch so die Klammer dazu, dass so es gewisse Standortnachteile gibt, weil wir jetzt halt damit nicht irgendwie in was irgendeiner deutschen Großstadt oder so sind, sondern eher so ein bisschen etwas ab vom Schuss, ja. Das ist aber ganz spannend, ja. Also das ist tatsächlich schon so diese Facette ist da oder geht da nicht ganz verloren, ja. Und ansonsten, ja, ich habe einen Camper, mit dem bin ich sehr, sehr gerne unterwegs. Ja, da kommt so das Reisen mit rein. Was aber auch wichtig ist, ja, also diesen Ausgleich zu schaffen. Ja, und du hast ja vorhin auch so meine Diagnose angesprochen schon. Ja, und so das Thema mit der MS, ja, also ist einfach eine neurodegenerative Krankheit, ja, die auch letztlich einen steten Verlauf hat, auch wenn man den so ein Stück weit kontrollieren kann, ja, und Gott sei Dank in meinem Fall, toi, 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 auch sehr gut zu kontrollieren ist im Moment. Aber es ist einfach schon klar, dass ich auch trotz dieser ganzen Aufregung und Emotionalität an den Wochenenden trotz auch immer wieder so diese Phasen brauche, wo ich dann auch mal sagen kann, ja, und da habe ich auch ein schönes anderes Hobby, also ich gehe Gleitschirmfliegen, ja, oder bin auch Gleitschirmflieger,
wow.
Ja, und das ist so, wo jetzt dann viele dann gleich so denken, boah, Extremsportart und so. Ja, also das stimmt für den Start, weil das ist immer so,
ja, so
der kniffligste
aber aus
Punkt.
Aber aus dem Flugzeug oder vom Berg?
Nee, vom Berg, genau.
Vom
also
Berg,
genau.
Okay.
Also das andere wäre Fallschirmspringen aus dem Flugzeug. Das habe ich tatsächlich mal gemacht und fand das ganz schrecklich. Ja.
Warum?
Ja, weil das tatsächlich mehr so Stress war. Also weißt du, dein Hirn sagt ja auch so ein Stück weit so, du Depp, warum springst du jetzt aus einem völlig intakten Flugzeug?
Aber
so,
das fand ich auch wirklich das Schlimme, weil ich habe es auch gemacht.
Ja.
Und das fand ich tatsächlich das Allerschlimmste, das zu sehen. Mein Kopf hat es nicht verstanden, dass da sich Menschen aus dem Flugzeug rausspringen.
So, wobei das fand ich nicht so schlimm, nur als ich dann selber halt rausgesprungen bin.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich auch keinen Tandemsprung gemacht, sondern ich habe tatsächlich so gleich, weißt du, mit Instructern so Schnupperkurs hat dieser Verein eben angeboten, dass man auch direkt einfach das selber machen kann. Die Instructor halten dich ja dann erstmal so links und rechts fest und du machst das aber eigentlich erstmal so alles
mutiger
selber.
Mutiger Mensch,
und,
weil du vorher schon Gleitschirmfliegen konntest.
Nee, eben
oder?
Noch nicht, sondern und da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus.
Ach
ja,
so.
Und dann war das halt ganz witzig, weil ich bin da halt irgendwie gefallen und fand das ganz schrecklich und so dein Reflex sagt dir ja auch, stütz dich bitte irgendwo ab, weil du fällst,
ja,
was ja völlig gaga ist auch irgendwie und ich bin da halt wirklich so wild rudernd irgendwie durch die Luft geflogen und die Instructor neben mir haben halt immer wilde Zeichen gemacht, ich soll da jetzt so diese Position einnehmen und so weiter und ich war einfach nur voll im Panikmodus, bis dann irgendwann so dieses Zeichen kam, jetzt mach den Schirm auf, ja, und dann mache ich den Schirm auf und der Schirm geht über mir auf und dann hing ich da und hab so, ja genau, und dann dachte ich mir so, boah, wie geil ist denn das, ja, ich hänge jetzt hier oben in der Luft, dann habe ich links gezogen und es ging links rum und ich habe da irgendwie die ganze schöne Landschaft in Oberschwaben damals gesehen und dachte mir so, ja genau, das finde ich schön, das will ich, ja. Und habe dann aber auch so gedacht, boah, wenn ich das jetzt in der Bergwelt machen kann, ja, wo es ja einfach sowieso auch aus ganz anderen Gründen nochmal schön ist, ja, und so kam ich dann tatsächlich zum Gleitschirmfliegen. Und da muss ich sagen, so aufregend das natürlich im ersten Moment beim Start dann irgendwie auch ist oder auch vorm Start, ist das einfach ein Hobby, das dich total entkoppelt. Ja, also, aber ich glaube, das würde dir ein Taucher jetzt vielleicht auch sagen, aber für mich ist da halt die Luft eher so.
Ich gehe halt, weil es ruhig ist.
Genau, so du bist halt und was und da ist auch nichts und niemand anderes und irgendwann verliert dein Handy dann auch, je höher du bist, dann auch mal so die Funkzelle, ja, und dann weißt du auch so, jetzt kann dich sowieso niemand mehr erreichen. Also ich meine nicht, dass man da oben rumfliegt und groß mit dem Handy rumspielt, aber du bist halt wirklich völlig entkoppelt mit der Welt und du bist dann nur mit dir allein irgendwie, ja, und versuchst einfach eine geile Zeit zu haben, ja, möglichst langen Flug irgendwie oder auch die Landschaft zu genießen, ja, und das ist ein sehr, sehr schöner Ausgleich, von dem ich einfach auch weiß, ja, da bin nur ich mit mir, ohne irgendwelche Zuschauer, ohne, also Emotionen gibt es auch da, ja. Und ist manchmal auch aufregend, ja, aber was ich da halt einfach immer so schön finde, du landest dann irgendwann und du hast einfach so ein mega breites Grinsen im Gesicht und ich denke mir dann jedes Mal so, eigentlich schade, dass nicht mehr Leute dieses Hobby haben. Also einerseits gut, ja, weil dann wird es natürlich auch immer voller, wenn das jetzt irgendwie alle machen müssen. Aber ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was für ein geiles Hobby das halt einfach ist. So, ja. Und das hilft mir tatsächlich sehr zum Runterkommen auch. Ja.
Wir haben es tatsächlich letztens irgendwie diskutiert, im Freundeskreis oder so, dass auch jemand Gleitschirmflieger und der hat erzählt, der sei auf der Schwäbischen Alb auf 4.500 Meter gekommen.
Ja, genau.
Durch einfach Thermik.
Ja, genau. Also wenn die Thermik passt, dann kannst du vom Kleinsten, also wir wohnen ja da oben in der Heilbronner Gegend und im Neckartal quasi, also auch da gibt es Startplätze, die sind zwischen Startplatz und quasi Boden sind nicht mehr als 50 Meter, aber wenn die Bedingungen gut sind, ja, und du das auch beherrschst, das Element des Aufwinds quasi für dich zu nutzen, dann kannst du das genauso und da gibt es regelmäßig Leute oder Piloten, die dann eben auch ins Elsass abfliegen, ja, und dann irgendwie sich von ihren Freunden da wieder abholen lassen oder mit dem Zug zurückkommen oder so. Also das ist
Wie weit war denn deine längste Strecke, die du geflogen
hast? Tatsächlich, ich bin da noch nicht so gut. Also mein längster Flug waren bisher 1,75 Stunden, was jetzt für eingefleischte Gleitschirmflieger so ein Witz ist, ja, weil manche, die fliegen halt morgens um 9 los und kommen abends um 9 wieder Also wobei ich dann auch sagen muss, Da wird es mir dann aber trotzdem vielleicht auch so ein bisschen langweilig, ja. Und wie das jetzt wirklich in Streckenkilometer ist, ist eh immer schwierig zu sagen, weil oft bewegst du dich gar nicht so viel, weil halt deine Thermik dann was an einer bestimmten Stelle steht und dann ist es eigentlich mehr so dieses.
Ah, dann hoch ist es mehr runter. So ein Hoch- und Runterkommen, genau, weil und du da merkst, dass der Wind gut ist.
Ja,
oder
genau.
Thermik ist
ja, genau.
Wind und also, Temperatur.
Ja, beziehungsweise Luft, die eben durch die Sonne aufgeheizt wird, steigt dann eben nach oben, genau. Und diese Thermikbärte, also das sind ja wirklich wie so Schläuche, die nutzen wir dann eben, um genau als Gleitschirmflieger hochzukommen. Und die sind mal größer, mal kleiner, ja. Und so gerade, da zähle ich mich schon dazu, eher so als ambitionierter Anfänger immer noch, weil ich eben leider gar nicht so viel fliege, wie ich sollte. Mhm. Ja, aber man hat halt nur die Wochenenden dann meistens oder den Urlaub, ja. Also bin ich da auch gar nicht so super gut, ja, und dann falle ich halt ganz oft wieder raus aus der Thermik, ja, und dann musst du halt wieder suchen, dann findest du nicht oder bist schon zu tief oder so und also, ja, das ist dann manchmal schon Arbeit, ja, und dann bin ich schon noch ab und zu so ein bisschen neidisch, weil es gibt ja welche so, die starten dann mit dir und dann siehst du die nicht mehr, ja, und die landen dann aber plötzlich 4 Stunden später dann irgendwie, da sitzt du schon beim Landeradler,
Wahnsinn.
Ja, und hast deinen Tag irgendwie schon hinter dir und dann sind die aber da halt ein paar Stunden und ein paar 100 Kilometer dann auch geflogen, ja. Und aber wie gesagt, so gut bin ich noch nicht, aber ich arbeite dran.
Ambitioniert auf jeden
Fall.
Genau,
ambitioniert. Ja.
Und Angst kommt da gar nicht auf?
Ja, also tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Und da muss ich sagen, hat mir sehr geholfen, kann ich auch jedem Gleitschirmflieger nur empfehlen, wissen die Gleitschirmflieger aber auch, ist so ein Sicherheitstraining, weil du einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl für dein System bekommst, ja, und quasi, dass dein Hirn und auch so ein Stück weit dein Unterbewusstsein einfach begreifen, hey, dieses bisschen Stoff und diese paar Leinen, die da hängen, ja, sind einfach so mega stabil, ja, dass du, da, also klar, man liest immer von Abstürzen auch und so. Ja, passiert.
War es, ja es, jetzt gerade erst.
Ja, also passiert letztlich auch jedes Wochenende irgendwo, dass wieder jemand abstürzt und das dann manchmal auch leider sehr, sehr schlecht ja ausgeht für die Piloten. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es dann meistens doch ein menschlicher Fehler und kein Systemfehler. Ja, also niemand stürzt eigentlich ab, weil oder selten stürzen die Leute dann ab, ja, weil das irgendwie ein Fehler im System gab. Ja, und ich glaube, das, worauf du ansprichst, wissen wir ja auch immer noch nicht so genau, warum das
jetzt so passiert ist.
Ja, genau, das wird jetzt ja noch untersucht, so. Sondern in den meisten Fällen hast du halt einfach das Wetter falsch eingeschätzt oder du hast halt einfach dich falsch verhalten, dann auch in der Luft oder so, sodass es eben zu einem Absturz oder was auch immer kommt. Aber dieses Sicherheitstraining hilft dir da. Und seit ich das halt irgendwie gemacht habe, habe ich so eine gewisse, so eine Ruhe. Also weißt du, das ist nicht mehr diese Angstnervosität, die man hat, sondern es ist so diese gesunde Nervosität, dass man einfach weiß, ja, ich muss mich jetzt sehr konzentrieren auf das, was ich da mache. Also das fängt ja dann schon an beim Materialanlegen und so weiter, auch dann beim Wetter, auch bei dem, wie sind die Bedingungen am Startplatz dann zum Beispiel, wie sind die Bedingungen auch am Landeplatz, was passiert da so in der Luft. Das ist aber so einer gewissen, ja, gesunden Routine oder so einem gesunden Menschenverstand irgendwie gewichen, ja, sich bewusst zu sein, ja, ich tue da was, das ist, hat auch was irgendwie mit Wetter und Natur zu tun, ja, und ich muss irgendwie richtig reagieren, aber dann vielleicht lieber auch mal vorher landen gehen, ja, bevor ich mich dann einfach in irgendwelchen Situationen nicht so wohl fühle, ja. Und ich weiß noch so in der Anfangszeit, da habe ich teilweise, da wusste ich, ich gehe morgen fliegen und habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich halt, weiß, ständig dann irgendwie so, so Filme im Kopf hatte, was jetzt alles irgendwie schief gehen kann und was du ja auch in der Ausbildung dann lernst, ja, was ja alles schief gehen kann, ja, um ja genau das zu verhindern. Gott sei Dank passiert ist noch nie was, ja, toi, 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 aber.
Du bewegst dich halt schon in Sphären, wo dir schon arg.
Und wo wir auch nicht hingehören vor allem ja auch, ja. Also das ist ja so ein bisschen wie beim Fallschirmspringen. Also auch da sagt dir das Hirn ja trotzdem so, hey, Alter, du bist kein Vogel, ja. Also du kannst dir noch so, und das ist halt schon so ein Ding. Nichtsdestotrotz, genau, also ich glaube, man braucht so diesen gesunden Respekt, ja. Was war jetzt aber auch so beim, auch so dieses Bergsteigen oder auch so dieses Extrembergsteigen war ja jetzt zuletzt auch immer wieder oder leider ja sehr, präsent auch irgendwie, ja, aber mit denen ist das ja genau dasselbe. Und ich fand es so abgefahren, als die so, nachdem ja einfach klar war, so Laura Dahlmeier wird nicht mehr zurückkommen, ja, und die ja dann dieses Interview da gegeben haben und ich mir so gedacht habe, krass, wie können die da so gefasst einfach sitzen, ja, und da so völlig irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen nonchalant, ja, aber, nee, aber einfach sehr gefasst,
sie genau, waren so einfach sehr konzentriert
und genau realistisch und fokussiert und habe dann aber so gedacht, ja, ist ja eigentlich bescheuert, weil du machst das ja eigentlich auch nicht anders, ja, also ich bin mir auch bewusst, dass mir da was passieren kann und auch wie das im dümmsten Fall irgendwie ausgehen kann, bin mir aber genau dieses Risikos bewusst und gehe das ja trotzdem irgendwie ein. Und natürlich keiner von uns, also ich habe es Gott sei Dank nicht erlebt und will es auch nicht erleben, dass um mich rum mal irgendeiner abstürzt und sich wirklich, also stirbt, dass man ab und zu mal sieht, dass sich einer beim Landen den Fuß verknackst. Das haben, glaube ich, alle irgendwie schon mal erlebt. Aber da weißt du auch, ja, okay, da kommt der Krankenwagen, der hat 3 Monate Gips im Zweifelsfall und dann geht er wieder fliegen, hoffentlich, ja. Aber und da habe ich dann schon so für mich gemerkt, naja, eigentlich tue ich nichts anderes und wahrscheinlich würde ich im ersten Moment vielleicht auch nicht so anders da dann erstmal sitzen, wenn ich halt so erklären müsste, naja, was ist jetzt euch da oben passiert, dass der eine jetzt da unten aufgeklatscht ist, in Anführungszeichen.
Ja, es ist ganz ähnlich, glaube ich, bin hinterher in so ein, in das Bergsteiger Mount Everest TikTok abgerutscht in diese Welt.
Ja.
Und da kommt dann auch sehr, sehr häufig von so Menschen wie mir, die das dann auch einfach nicht verstehen können, die dann sagen, hey, du läufst da an Leichen vorbei.
Ja,
ne?
Genau.
Also gerade auf dem Mount Everest, höchster Berg der Welt, werden die Leichen quasi wie mumifiziert durch die Kälte.
Ja, genau.
Und,
man kennt die ja dann oft auch sogar namentlich.
Ja, genau,
also man
Sleeping
weiß,
Beauty
das ist
und sowas gab es, gell?
Ja.
Und die sagen dann auch, wie kannst du da dran vorbeilaufen? Ja. Und der den ich da angeguckt habe, der hat gesagt, das hat einfach sehr viel mit Demut zu tun. Und es gibt dir dieses Gefühl von, ich bin so dankbar dafür, dass ich das jetzt noch machen darf.
Ja.
Ich weiß aber auch, welches Risiko ich hier eingehe.
Ja, richtig. Und ich finde, wo man das übrigens auch sehr schön sehen kann, ja, kann ich eben nur empfehlen, wenn man nach Zermatt fährt mal, ja, und da ist das Matterhorn und man geht in Zermatt unten auf diesen Friedhof.
Ja.
Das hat mir als Jugendlicher damals schon auch so Gänsehaut gegeben, weil da liegen ja auch ganz viele auf der ganzen, also aus der ganzen Welt irgendwie, ja, manchmal auch mit so einer kleinen Geschichte und so weiter, wann, wie, wo, verunglückt und so und dann gefunden und teilweise auch schon einige, ja, 100 Jahre dann tatsächlich auch irgendwie so her, ja, und dann finde ich so dieser krasse Kontrast, ja, einfach dieser Berg, der da thront, ja, und du stehst dann mitten auf diesem Friedhof und um dich rum liegen lauter Menschen, die quasi einen Traum hatten, ja, und auch irgendwie eine Motivation, sich das zu erarbeiten, aber wo der Berg am Ende halt trotzdem gesagt hat, so, okay, mein Freund.
Ja gut, vielleicht haben sie ihr Ziel ja auch erreicht. Häufig ist es ja so, dass sie beim Abstieg.
Beim Abstieg dann, ja eben, aber nichtsdestotrotz weiß, also ich finde, das ist nochmal so ein ganz krasser Kontrast, der einem das halt einfach so bewusst macht, naja, man geht in manchen Sportarten einfach ein gewisses Risiko auch ein, ja, aber es gibt einem halt dann trotzdem auch was, ja, von dem man sagt, ja, bin ich trotzdem auch bereit, dieses Risiko einzugehen. Nervenkitzel. Ja,
ja. Aber auch beim Gleitschirmfliegen würde ich schon sagen, ist schon ein bisschen
Nervenkitzel. Ja, aber tatsächlich da halt trotzdem auch so diese Ruhe oder einfach Momente, die halt irgendwie niemand hat. Ja, und ich fand Fliegen schon immer irgendwie geil, aber wenn du das plötzlich halt selber nochmal so machst und vor allem, weiß auch keine starre Struktur da um dich rum hast, ja. Und das ist übrigens auch total krass. Ich kann zum Beispiel kaum aufs Ulmer Münster gehen oder so, ja, oder auf Fernsehturm finde ich auch schon irgendwie ziemlich gruselig, weil ich da einfach Höhenangst habe und mir das maximales Unwohlsein. Wenn ich aber am Gleitschirm hänge, dann kann ich auf mein Höhenmesser gucken und sehe, ich bin 2400 Meter hoch, gucke dann irgendwie ganz lässig runter, weiß, da kommt aber jetzt erstmal nichts bis zum Boden und du bist völlig entspannt einfach, ja. Das ist total krass.
Wahnsinn.
Und das fragen mich dann auch ganz oft Leute, klar. So dieses so, ja, aber wie geht's dir denn da? Und so, hast du da nicht Höhenangst? Oder nee, das könnte ich nicht, weil ich habe da Höhenangst. Aber das ist ganz krass, weil dein Hirn so über die Ausbildung und der Berg wird dann einfach immer höher, von dem du da fliegst, irgendwann halt dann schon auch so begreift, ja, okay, diese Plastiktüte mit den Schnüren dran, funktioniert halt einfach erstmal, ja. Und wenn es nicht funktioniert, habe ich in der Regel den Fehler gemacht. Ja, dann muss ich natürlich dann auch erstmal damit leben können, wenn ich das dann gemacht habe.
Oder halt auch dann nicht mehr. Ne?
Oder dann halt auch nicht mehr, ja. Aber das ist so, ja, ganz, ja, tatsächlich ganz komisch. Also und erschrecke ich manchmal dann selber über mich, ja, wenn ich dann halt so denke, guck dann wirklich so runter und die Häuser sind auf einmal ganz klein und du kannst die Autos gar nicht mehr so gut erkennen und so. Und dann denke ich mir schon so, oder auch du fliegst in den Alpen und kannst auf einmal, weißt du, über die Alpengipfel drüber gucken. Ich meine, jetzt bin ich noch nie so wirklich extrem hoch geflogen, aber in manchen Alpengegenden reichen dir ja schon so 2400 Meter, dass du über vieles drüber gucken kannst. Ja, und wenn du dann auf einmal so die Täler siehst, die du sonst eigentlich nur vom Passagierflugzeug halt quasi kennst, dann denkst du schon so, ja, cool, macht Laune. Ja.
Wir haben halt, glaube ich, über so viele Sportarten gesprochen, wie noch nie in meinem Podcast. Das waren so viele verschiedene. Ja. Der absolute Wahnsinn. Sebastian? Wir haben jetzt relativ, also hier bei mir steht 1:16.
Ja, krass. Das ist Überlänge
mit der, einer der längsten, würde ich sagen.
Ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne.
Ich hatte sehr, sehr viel Spaß
gemacht. Ja.
Voll cool. Also, wer den Sebastian mal hören möchte, jetzt beim Championship Game gibt es vielleicht die Chance.
Ja, wird man sehen. Ja. Offiziell weiß ich noch nichts davon, ja, aber ja, also wir sind dran, hängt tatsächlich auch davon ab, wie weit die Search kommt, weil auch ich da so ein Stück weit verstehen kann, dass die ELF natürlich sagt, sie wollen dann nicht unbedingt vielleicht den Heimsprecher dann auch haben. Für die Fans hier wäre es natürlich großartig und die fragen natürlich auch nach, aber deswegen, ja, schauen wir mal.
Sonst beim Basketball?
Genau, auf jeden Fall wieder MHP Riesen, ja, da geht die neue Saison, steht quasi in den Startlöchern, ab September geht es da wieder los und dann genau, kann man mich da auf jeden Fall hören. Und natürlich auch beim Volleyball, erste Liga. Die freuen sich natürlich auch, wenn da vielleicht auch ein paar Leute kommen, die mit Volleyball noch nichts am Hut hatten.
Aber genau,
die Barock-Wollis, weil die sitzt halt vielleicht der ein oder andere Ludwigsburger oder aus dem Umland da einfach Bock hat, mal hinzukommen. Ja.
Glaube ich generell einfach.
Freue ich mich
cool,
auch. Ja. Ja,
sonst
absolut.
American Football, die Bulldogs?
Genau, Bulldogs, genau.
Alternativ.
Auch Albershausen Crusaders, ja, kann man,
in die andere
kann man mich auch hören. Genau, das wäre dann eher so die andere Richtung. Genau, oder vielleicht auch ab und zu im Livestream bei den Steelers noch, ja, das werde ich sicherlich auch den ein oder anderen Termin machen, wobei da gehen die Heimfans ja in der Regel ins Stadion, da kommentiert man halt eher immer für die Auswärtsfans, ja, aber
gut.
Wobei der ein oder andere
halt
dann nicht
ins Stadion
möchte, genau, die können
so,
mich vielleicht dann auch da nochmal hören, ja.
Kann man dir denn folgen auf Insta?
Ja, kann man, genau, also Seb_the_voice, ja, also ein bisschen sperrig, genau, aber irgendwann ja, also, weißt du, man versucht dann ja schon auch irgendwie so ein...
Was Griffiges.
Ja, genau, so ein Produkt. Ich meine, ist das super sexy? Weiß ich nicht. Bin ich selber manchmal mit mir am Hadern. Ja, nichtsdestotrotz hat sich dann jetzt doch irgendwie auch so etabliert. Und genau, also freue mich über jeden neuen Follower oder Followerin. Muss allerdings auch sagen, dass ich das Insta-Game stark vernachlässige, ja, was natürlich nicht gut ist eigentlich für das Game.
Ja gut, aber ich glaube, du hast so viel Zeit, hast du daneben arbeiten, kommentieren, moderieren.
Genau, bisschen Hobbys und so.
Dann fliegen auch nicht mehr. Ah, Camp haben wir noch vergessen.
Ja, genau. Und das Camp, wobei das eine mit dem anderen dann auch immer ganz gut zu verbinden ist. Aber ja, das stimmt schon. Ja, nichtsdestotrotz. Und ich freue mich natürlich trotzdem, wenn auch weiterhin ab und an mal Teams anfragen. Ja, sei es auch mal nur für irgendwelche Einzelspiele oder so. Ja, oder ihr auch mal eine Vertretung für irgendwas braucht. Ja, also meldet euch sehr gern.
Es gibt ja noch ein paar Sportarten, die du
eben, genau. Es gibt noch das eine oder andere, was noch ganz spannend ist tatsächlich.
Dann könnt ihr uns natürlich auch folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook, ganz oldschool noch, unter Sportregion Stuttgart. Außerdem haben wir eine Homepage www.sportregion-stuttgart.de. Da findet ihr auch Alle Kontaktdaten, die ihr braucht, um uns zu schreiben, wen ihr gerne mal hören möchtet oder ob ihr Feedback habt für den Podcast. Ansonsten gerne folgen auf den üblichen Podcast-Plattformen dieser Welt, Apple Podcasts und das, was ich nicht habe.
Ist, ist bei mir tatsächlich auch so, ja. Ja. Die gängigen habe ich tatsächlich auch nicht. Ja. Ich bin da auch irgendwie sehr exotisch unterwegs irgendwie.
Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.